Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen bei People-Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl. Ich arbeite als systemische Coachin und Beraterin mit Menschen, die ihr persönliches und berufliches Potenzial weiterentwickeln möchten. Außerdem bin ich Dozentin für Kommunikation und Leadership. In dieser Folge geht es um die erste Stufe der gewaltfreien Kommunikation, die ich ja einmal als Gesamtprozess bereits in meinem Podcast thematisiert habe. Bei der ersten Stufe geht es darum, Beobachtungen zu teilen, ohne zu bewerten. Klingt simpel, ist es aber nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Dein Nervensystem ist nicht dafür gebaut, um neutral zu beobachten. Es ist dafür gebaut, dich zu schützen. Ich möchte in dieser Folge darüber sprechen, warum der erste Schritt der gewaltfreien Kommunikation, etwas zu beschreiben, ohne es sofort zu bewerten, so stark von deinem Innenleben abhängt, von deiner Selbstverbundenheit, deinem Selbstbild, deinem Selbstwert und deinen alten Prägungen. Die Frage ist, wie hilft dir dieses Verständnis dabei, im Alltag anders zu sprechen? In Situationen, in denen du dich angegriffen fühlst, nicht gesehen fühlst, nicht respektiert fühlst. Denn genau dort scheitert dieser erste Schritt der gewaltfreien Kommunikation oftmals. Dafür spreche ich darüber, warum es biologisch und psychologisch so schwer ist, neutral zu bleiben. Warum dein Körper praktisch immer schon bewertet, bevor du merkst, dass du bewertest. Und wie deine eigene Geschichte, also frühere Erfahrungen, Zurückweisung, Bloßstellung, dein heutiges Erleben färbt, oft ohne dass du das bemerkst. Im zweiten Schritt schauen wir uns die Wirkung beim Gegenüber an. Was passiert in der anderen Person, wenn du statt zu beschreiben bewertest? Und drittens gehe ich mit dir durch, wie du trotzdem in Konflikten sprechen kannst, ohne Öl ins Feuer zu gießen. Lass uns, um ins Thema zu kommen, einmal ein ganz konkretes Szenario aus einem Teammeeting anschauen. Stell dir vor, du präsentierst ein Projekt, an dem du 3 Wochen lang gearbeitet hast. Mitten im ersten Satz öffnet deine Kollegin ihr Handy, schaut ihre E-Mails durch und beantwortet eine Nachricht. Ihr Gesichtsausdruck bleibt neutral. Sie schaut nicht mehr zu dir hoch. Was macht das mit dir? Vermutlich denkst du nicht, aha, sie hat gerade ihr Handy genommen. Wahrscheinlich denkst du, sie interessiert sich nicht für meine Arbeit. Sie nimmt mich nicht ernst. Typisch, immer das Gleiche. Genau da bist du nicht mehr bei dem, was tatsächlich passiert ist. Du bist schon in deiner eigenen Geschichte darüber. Und diese Geschichte fühlt sich für dich an wie Realität. Also, warum ist es nur so verdammt schwer, beim neutralen Beobachten zu bleiben? Die Antwort ist einfach. Menschliche Wahrnehmung läuft nie neutral ab. Dein Organismus ist permanent damit beschäftigt, die Umgebung abzuscannen. Das Ziel ist Schutz. Dieser Mechanismus läuft schnell, automatisch und unbewusst. Noch bevor ein bewusster Gedanke entsteht, hat dein System die Situation schon eingeordnet. Gut oder schlecht, Gefahr oder Sicherheit, Nähe oder Distanz, Angriff oder Rückzug. Diese automatische Einordnung ist bereits eine Bewertung. Nur taucht sie in deinem Kopf nicht als Bewertung auf. Sie erscheint dir als ein scheinbar objektiver Fakt. Warum macht denn dein Körper das? Weil dieser Schutzmechanismus biologisch sinnvoll ist. Dein Körper muss blitzschnell entscheiden. Angriff, Flucht, Erstarren oder Beschwichtigen. Diese 4 Muster sichern kurzfristig das Überleben. Der Körper priorisiert Geschwindigkeit über Differenzierung. Es zählt, sofort zu reagieren, nicht erst einmal sauber zu beobachten. Das heißt aber auch, rein biologisch geht es gar nicht darum, die Situation neutral zu verstehen. Es geht darum, keinen Schaden zu nehmen. Aus dieser Architektur folgt eine ganz einfache Konsequenz. Deine Beobachtung ist nie wirklich neutral. Von deinem Nervensystem ist sie immer bereits markiert. Kommen wir zum zweiten Punkt, der entscheidend für die Außenkommunikation ist. Menschen sprechen selten über das, was real, sichtbar oder hörbar ist. Menschen sprechen fast immer über die Bedeutung, die sie einer Situation geben. Mache ich hierzu ein Beispiel. Nehmen wir an, dein Gegenüber sagt etwas mit neutralem Gesichtsausdruck, sein Blick geht kurz zum Laptop. Rein beobachtend könntest du sagen, sein Blick ging nach unten, seine Hände blieben auf der Tastatur, es gab keine verbale Reaktion. Die innere Verarbeitung macht beim Anhören der Fakten hieraus aber ein Drehbuch. Da läuft nicht nur, ein Mensch schaut auf seinen Laptop, da läuft, der findet mich nicht wichtig, der nimmt mich nicht ernst, der hat keinen Respekt. Diese Geschichte im Kopf fühlt sich an wie ein Fakt. Und aus dieser inneren Geschichte heraus kommt der Satz, du hörst mir nie zu. Auch das klingt nach einer sachlichen Feststellung, ist es aber nicht. Tatsächlich ist es eine Unterstellung über die innere Haltung des anderen, eine Bewertung. So legt sich deine innere Geschichte wie eine Decke über das, was wirklich passiert ist. Der dritte Punkt ist der biografische Anteil. Die aktuelle Situation wird nicht isoliert betrachtet, sondern über bestehende Prägungen interpretiert. Denn dein Nervensystem arbeitet nicht nur im Jetzt. Es gleicht dein Jetzt mit deinem Früher ab. Das aktuelle Ereignis trifft auf eine alte Spur. Diese alte Spur nennen wir Prägung. Ein Trigger im Heute aktiviert diese Prägung. Wenn du früher am Familientisch wiederholt unterbrochen oder klein gemacht wurdest, hast du diese Erfahrung in deinem System abgespeichert. Später, heute, reicht dann schon ein Blick, ein Seufzer, ein leicht genervter Tonfall. Sofort stuft dein Körper diese Lage als Angriff an. Deine Bewertung springt an, noch bevor du bewusst prüfst, ob heute wirklich ein Angriff passiert. Das bedeutet, du reagierst nicht nur auf das Hier und Jetzt. Du reagierst auf das Damals. Die Gegenwart wird durch deine Vergangenheit überblendet. Und schon rutscht dir ein, du machst mich klein, du respektierst mich nicht, du willst einfach nur dominieren, heraus. Du magst dann denken, das ist eine Beobachtung. Faktisch ist es eine Projektion einer alten Erfahrung auf eine neue Szene. Das führt uns zum vierten Punkt, der sprachlicher Natur ist. Sprache ist immer auch sozial konditioniert, als ein Macht- und Ordnungsinstrument. In Auseinandersetzungen geht es vielen Menschen nicht zuerst um gemeinsame Klärung. Es geht um Standortbestimmung. Wer liegt richtig? Wer hat Schuld? Wer hat den stärkeren Anspruch? Bewertungen liefern diese Standortbestimmung sofort. Das war unprofessionell, das war rücksichtslos, das war respektlos. Diese Sätze wirken wie objektive Einstufungen. In Wirklichkeit sind es Zuschreibungen. Trotzdem werden sie gesellschaftlich akzeptiert, als wäre damit etwas Faktisches geklärt. Mit Sprache wird Hierarchie fixiert und das eigene Verhalten legitimiert. Beobachtung ohne Bewertung unterläuft dagegen dieses Prinzip, indem sie moralische Überlegenheit verbietet und dazu zwingt, beim Konkreten zu bleiben. Das ist sozial ungewohnt und psychologisch unbefriedigend, weil es kurzfristig eben keine Machtposition absichert. Und dann haben wir einen fünften Punkt. Eine reine Beobachtung lässt Deutung offen. Offenheit erzeugt Unsicherheit. Unsicherheit erzeugt innere Spannung und diese wird intuitiv abgelehnt. Mit einer Bewertung lösen wir diese Spannung auf. Du bist unfair, stellst sofort klar, wer Täter und wer Opfer ist. Zumindest für den Moment beruhigt diese Klarheit das eigene System. Mit einer neutralen Beschreibung, davor habe ich drei Sätze gesprochen, du hast den Blick abgewendet und nicht reagiert, wird das Feld offen gelassen. Solch ein offenes Feld bedeutet jedoch, vielleicht steckt etwas anderes dahinter, vielleicht war keine Absicht im Spiel, vielleicht muss ich mein eigenes inneres Skript überprüfen. Solch eine Offenheit wird insofern innerlich wie ein Kontrollverlust erlebt. Die schnelle Bewertung senkt diesen Kontrollverlust. Deshalb passiert sie auch so reflexhaft. Und damit kommen wir zu einem letzten Punkt in diesem ersten Teil und der ist der entscheidende Kipppunkt in Konflikten. Unter Stress verschiebt sich das Ziel. Wir handeln dann nicht mehr beziehungsorientiert, sondern überlebensorientiert. Unter Stress geht es nicht mehr darum, gemeinsam zu verstehen, was gerade passiert. Es geht darum, die eigene Position zu stabilisieren. Stabilisierung geschieht über Angriff, Rückzug, Erstarren oder Beschwichtigen. Keine dieser vier Reaktionen fördert eine saubere, nüchterne Beschreibung. Der Körper lässt das gar nicht zu. Das System läuft im Alarmmodus. Klare Beobachtung braucht aber ein reguliertes Nervensystem. Ein reguliertes Nervensystem ist im Alarmzustand aber nicht vorhanden. Und genau das ist der Kern. In den Momenten, in denen Neutralität am wichtigsten wäre, ist sie am schwierigsten zu bewerkstelligen. Wenn wir das alles jetzt zusammennehmen, lässt sich Folgendes sagen. Der Organismus bewertet sofort, weil Schutz priorisiert wird. Die Psyche fügt alte Erfahrungen hinzu, weil sie Sinn herstellen will. Die Sprache kodiert diese Deutung als vermeintliche Tatsachen, weil daraus kurzfristig soziale Stabilität entsteht. Und deshalb fällt es so schwer, schlicht zu beschreiben, was konkret wahrnehmbar ist, ohne in Interpretation, Unterstellung, Vorwurf oder moralische Einordnung zu rutschen. Bevor wir gleich im Teil 3 dazu kommen, wie es dir gelingt, Beobachtung und Bewertung zu trennen, schauen wir uns kurz noch an, was in deinem Gegenüber passiert, wenn dir die Trennung von Beobachtung und Bewertung nicht gelingt. Wechseln wir also die Perspektive und schauen uns an, was deine Bewertung mit der anderen Person macht. Die Antwort lautet: Deine Bewertung aktiviert bei deinem Gegenüber denselben biologischen Mechanismus, wie wir ihn uns soeben bei dir selbst bewusst gemacht haben. Sobald die andere Person sich von dir bewertet fühlt, springt ihr Sicherheitssystem an und ihr Körper ordnet die Situation als Angriff, Rückzug, Erstarrung oder Beschwichtigung ein. Alles spiegelbildlich. Die Dynamik verdoppelt sich also. Zwei Nervensysteme schützen sich gegenseitig. An dieser Stelle eskalieren Gespräche. Vorbei ist der inhaltliche Austausch. Purer Selbstschutz ist angesagt. Eine Bewertung erzeugt eine Rechtfertigungsschleife. Sobald Fight oder Flight aktiviert sind, beginnt eine Gegenargumentation. Die andere Seite schützt das Bild von sich selbst. Längst geht es nicht mehr um die Sache, es geht um puren Schutz der eigenen Identität. Wenn du dann zum Beispiel zu deiner Kollegin sagst, du bist respektlos, sieht sie dies natürlich als Angriff auf ihr Selbstbild. Sie kann gar nicht anders, als sich zu rechtfertigen und sich selbst als jemand darzustellen, der nicht respektlos ist. Und schon beginnen die Gegenargumente und Relativierungen. Du bist respektlos ist keine Beschreibung eines konkreten Vorgangs. Es ist ein Charakterangriff, der viel mehr verletzt als eine Verhaltensbeschreibung. Er löst eine Abwehr aus, weil er Identität bedroht und dies blockiert zugleich die Lernfähigkeit der Kollegin. Niemand integriert dann noch ein Feedback, wenn es die eigene Identität zu verteidigen gilt. Optisch erkennst du das dann an einer eingefrorenen Mimik. Tonloser Stimme, schnellem Sprechen, hoher Muskelanspannung und ausweichendem Blick. Bewertungen ziehen außerdem eine Schuldlogik nach sich und diese produziert sofort Abwehr. Das Muster ist simpel. Die eine Person formuliert eine moralische Einstufung. Du bist der Verursacher des Problems. Ich bin die betroffene Seite. Solch eine moralische Last ist aber enorm schwierig auszuhalten. Dann versucht die empfangene Person, die Last schnellstmöglich zurückzugeben. Das führt zu Klassikern wie: Und du erst, du machst das doch selbstständig, dann sag doch gleich, dass alles meine Schuld ist. Auf dieser Ebene gibt es keine gemeinsame Verantwortung mehr, nur noch Schuldverschiebung. Gespräche sind nicht mehr kooperativ, nur noch kompetitiv. Und es passiert noch etwas Fundamentaleres. Bewertungen vernichten psychologische Sicherheit. Denn diese bedeutet, wir gehen davon aus, in Beziehung zu bleiben, selbst wenn etwas nicht ideal lief. Bewertung kommuniziert das Gegenteil. Unsere Beziehung existiert unter Vorbehalt. Sie unterliegt einer Bedingung. Sie ist an moralische Überprüfung gebunden. Dies provoziert das Einnehmen einer Verteidigungshaltung, das Zurückhalten von Informationen, dem Ende von Open Mindset und Lernbereitschaft. Das erklärt auch, warum Menschen in Teams auf Durchzug schalten, wenn eine Führungskraft in einer Feedback-Situation direkt mit Bewertungen startet. Die eigentliche Botschaft kann dann gar nicht mehr ankommen. Was ankommt, ist das Gefühl, bedroht zu werden. Ein letzter Punkt. Bewertungen erzeugen häufig einen automatischen Gegenangriff. Je nach Machtverhältnis ist dieser vielleicht nicht laut oder offen. Er kann auch leise oder versteckt passieren. Das sind dann zum Beispiel zynische Bemerkungen, Augenrollen, demonstratives Schweigen, tadellose, aber kalte Höflichkeit oder ironische Zustimmung. All das sind Formen von Fight oder Flight in sozial verträglicher Verpackung. Trotzdem ist es Kampf oder Distanznahme und das Ergebnis bleibt gleich. Keine gemeinsame Klärung, keine gemeinsame Verantwortung, kein echtes Lernen. Komme ich nun zum praktischen Teil 3. Wie kannst du klar bleiben, ohne anklagend zu werden? Und das machen wir in 10 Schritten. Schritt 1. Trenne deine Wahrnehmung von deiner Interpretation. Wahrnehmung meint alles, was beobachtbar im Außen passiert, wie mit einer Kamera oder einem Tonband dokumentiert. Interpretation ist, was du innerlich daraus machst. Mit einer bewussten Wortwahl hältst du beides auseinander. Dann sagst du zum Beispiel: Während meiner Präsentation im vergangenen Meeting hast du immer wieder E-Mails beantwortet. Das ist die Beobachtung. Jetzt kommt deine Bedeutungsgebung. In mir hat das den Eindruck ausgelöst, für dich ist das Thema unwichtig. Damit verschaffst du der Gegenpartei Transparenz. Deine eigene Interpretation steht nicht mehr als ein Fakt im Raum. Der Angriff auf die Identität der anderen Person bleibt aus und es bleibt Raum für eine gemeinsame Klärung. Schritt 2. Verankere die Situation in Zeit, Ort, Verhalten. Je konkreter du formulierst, desto weniger Angriffsfläche bietest du ein. Immer ignorierst du mich, lädt Abwehr oder Gegenangriff ein, weil es zu verallgemeinert formuliert ist. In der Runde heute Morgen hast du mehrfach, während ich sprach, weggeschaut und nichts gesagt. Bleibt überprüfbar. Eine überprüfbare Sprache wirkt weniger angreifend, auch wenn der Inhalt unangenehm bleibt. Zudem beschreibst du damit das Verhalten, anstatt den Charakter zu beurteilen. Und das ist ganz zentral. Charakterangriffe eskalieren. Verhaltensbeschreibungen eröffnen die Möglichkeit einer nüchternen Analyse. Schritt 3. Benenne deine körperliche Reaktion, nicht die vermutete Absicht des anderen. Menschen neigen dazu, Motive zu erklären. Du willst mich klein halten, du machst das extra, dir geht es nur um dich. Solche Sätze unterstellen eine innere Absicht und in den meisten Fällen sind sie reine Fiktion. Besser ist es, wenn du deine eigene Reaktion beschreibst, indem du zum Beispiel sagst: Das hat mir die Kehle zugeschnürt und ich habe innerlich dicht gemacht. Warum funktioniert das besser? Mit dieser Formulierung wird keine Schuld adressiert. Du beschreibst lediglich eine Wirkung und diese kann dir niemand absprechen. Das Benennen der Wirkung löst weniger Widerstand aus als eine Absichtsunterstellung. Damit schaffst du eine Gesprächsgrundlage ohne Schuldlogik. Schritt 4. Drossle dein Sprechtempo. Mit einem hohen Sprechtempo löst du bei der Gegenpartei Stress aus. Langsames Sprechen wirkt sich regulierend auf euer beider Nervensystem aus. Auch deinem eigenen System gibst du die Chance, aus dem Alarmmodus wieder auszusteigen. Schritt 5. Halte Pausen aus. Eine Pause nach der nüchternen Beobachtung erzeugt kurz Spannung, aber sie ist regulierbar. Umgekehrt besteht die Gefahr, dass, wenn die Pause nicht ausgehalten wird, sie schnell mit einer Bewertung, einem Vorwurf oder einer moralischen Überhöhung gefüllt wird. Durch ein bewusstes Pausieren wirkst du diesem Reflex entgegen. Mit der Pause hältst du zugleich den Raum offen, ohne sofort Richtung Schuld zu kippen. Das wirkt auf dich selbst und die andere Person deeskalierend. Schritt 6. Vermeide globale Zuschreibungen. Worte wie immer, nie, alle, ständig, typisch, wieder sind klassische Eskalatoren. Mit ihnen unterstellst du eine Pauschalität, die den anderen natürlich in Rage bringt. Urteile über unsere Persönlichkeit lösen immer eine Selbstverteidigung aus und dies verhindert einen lösungsorientierten Dialog. Durch den Verzicht auf Pauschalformulierungen zwingst du dich zu einer Beschreibung des konkreten Moments. Dadurch sinkt die Gefahr der Eskalation, weil die Angriffsfläche automatisch verkleinert wird. Schritt 7. Lass Diagnosebegriffe weg. Diagnosebegriffe sind Wörter wie manipulativ, narzisstisch, toxisch, instabil, unsicher, needy, egoistisch. Du merkst bestimmt, dass all das häufig verwendete Modewörter sind. Sie sind deshalb beliebt, weil sie Komplexität reduzieren und dem anderen ein praktisches Etikett verpassen. Damit erspart man sich eine eingehende Selbstreflexion, zerstört damit jedoch zugleich jede Gesprächsbasis. Das sind echte Beziehungskiller. Sie zielen auf den Charakter. Schritt 8. Übernimm Verantwortung für deine eigene Interpretation. Was mir ganz wichtig ist, eine nicht wertende Beobachtung ist kein Entree für People-Pleasing. Es ist der Beginn der Übernahme von Eigenverantwortung. Wenn du zum Beispiel sagst, mir ist aufgefallen, dass du im Gespräch 3-mal laut aufgeseufzt hast, während ich meinen Punkt erläutert habe. In mir hat das dann den Eindruck ausgelöst, dass du genervt bist. Erläuterst du, was das bei dir ausgelöst hat. Damit verhinderst du sowohl einen Angriff gegen den anderen als auch eine Selbstverleugnung. Schritt 9. Formulierung deine Grenze ohne moralische Abwertung. Eine klare Grenze kann lauten: Ich bitte um geschlossene Notebooks und zur Seite gelegte Handys während meiner Präsentation. Sobald während der Präsentation parallel E-Mails beantwortet werden, beende ich meinen Input an dieser Stelle. Das ist sachlich formuliert sowie überprüfbar und es kommt ohne Bewertung der anderen Person aus. Konsequenzen ohne Schuldzuweisung und ohne Charakterangriff kann die andere Seite leichter hören. Schritt 10. Trainiere das alles in ruhigen Phasen. In einer hoch eskalierten Situation lässt sich solch eine saubere Beobachtung kaum spontan abrufen, da das Nervensystem bereits auf Alarm steht. Ein klarer, nicht wertender Satz muss im Nervensystem abrufbar sein, sonst scheitert dieser Anspruch in der Hitze des Moments. Über alles gesehen lässt sich somit eines ganz klar schlussfolgern. Die Trennung der Beobachtung von der Bewertung ist eine Fähigkeit, die trainiert sein will, wie jede andere Kommunikationsfähigkeit. Ohne Training wirst du immer wieder automatisch zurückfallen in ein Fight, Flight, Freeze oder eben Fawning, also People-Pleasing, und damit automatisch in eine bewertende Sprache mit der Gefahr der Eskalation. Wie immer möchte ich dir zum Abschluss der Folge gerne 5 Takeaways mitgeben. Nummer 1. Dein Nervensystem ist schneller als dein Verstand. Du bewertest automatisch, bevor du überhaupt sprechen kannst. Wir sprechen hier von körperlichen, biologischen Zusammenhängen, nicht von Charakterfehlern. Nummer 2. Mach dir bewusst, sobald du bewertest, à la respektlos, unfair, egoistisch, hört dein Gegenüber dir nicht mehr zu. Die andere Person wechselt in die Verteidigung ihres Selbstbildes. Kein Platz für Verständnis oder Lernen. 3. Beobachtung unter Bewertung heißt nicht nett sein. Es heißt Verhalten beschreiben und Wirkung benennen, ohne den Charakter der anderen Person anzugreifen. Nummer 4. Deine Grenze klar auszusprechen ist kein Angriff, sondern ein transparentes Benennen von Konsequenzen. Wenn X passiert, mache ich Y. 5. Und das Wichtigste von allem, all das kannst du nur dann stabil nach außen tragen, wenn du innerlich reguliert bist. Gewaltfreie Kommunikation ist von daher auch kein Sprachtrick nach außen. Sie ist ein Nervensystemthema nach innen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit Menschen, die von diesen Inhalten profitieren könnten. Und wenn du an diesem Thema oder anderen Inside-Out-Anliegen mit mir zusammenarbeiten möchtest, melde dich gerne, bleib zuversichtlich und bis zum nächsten Mal bei People Pleasing Ade.